Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, du hast heute wieder eine Einstiegsgeschichte.
Ja.
Hast du gerade erzählt?
Ja, habe ich gerade erzählt. Ich habe dir aber noch nicht erzählt, was genau ich kurz nochmal hier erzählen wollte. Und zwar bin ich über einen Fall gestoßen, wo ich so dachte, der Zufall spielt ja ganz, ganz häufig der Polizei ganz schön in die Karten. Es gab im Jahr 2021 in Las Vegas einen Mordfall. Da wurde Randall Wallace in den Kopf geschossen. Und am Tatort wurde ein weißes Fahrzeug gesehen. Und mehrere Augenzeugen hatten dieses Fahrzeug beobachtet. Und deshalb hatte die Polizei den Halter schon als Verdächtigen. Aber sie konnten ihm gar nichts nachweisen. Und 2 Jahre später guckt ein Polizist ein YouTube-Video. Und dieses YouTube-Video ist von dem Rapper The Biggest Finn 4800. Und in diesem Video stellt er quasi diesen Mordfall nach. Und er rappt über diesen Mordfall. Und der Polizist ist hellhörig geworden, weil in diesem Song und in dem Video Täterwissen offenbart wurde. Das heißt, er war ja schon ein Verdächtiger gewesen und hat quasi...
Dieser Rapper?
Ja. Okay. Und hat quasi in dem Video sich selbst ausgeliefert, wenn du so willst. Und der Zufall wollte das eben so, dass der Polizist das gesehen hat. Dieser Verdächtige wurde jetzt dementsprechend festgenommen und angeklagt. 2 Jahre nach dem Mord. Und ich werde das natürlich weiter beobachten. Und wenn es da ein Ergebnis gibt, das hier natürlich erzählen.
Ja, so wie ich mit den Wasserleichen, wo es immer noch nichts Neues gibt. Das wundert mich eigentlich, ne? Vielleicht sind die Ermittlungen ja etwas so zurückhaltender, weil die da ja nicht so viel preisgeben können.
Ja,
man
dass noch nicht
es
so
nicht
viel veröffentlicht wurde, meinst du, aber dass sie schon weiter sind, ne? Wir wollen es mal hoffen.
Ja, Tanja, mich hat es heute mal nach New York getrieben. Und zwar im Jahr 1974 ereignete sich in New York City ein brutaler Mord. Und zwar, der hat die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Es war der Fall des berüchtigten Serienmörders David Thompson, der als der Schlechter von Manhattan bekannt ist. Mhm. Sagt ihr der was?
Nee, tatsächlich nicht.
David Thompson war ein scheinbar normaler Mann, der als Taxifahrer arbeitete und unauffällig in der Gesellschaft lebte. Doch hinter seiner Fassade verbarg sich ein dunkles Geheimnis. Er war ein sadistischer Serienmörder, der seine Opfer auf grausame Weise quälte und tötete. Seine Morde begannen im Sommer 1973 und dauerten fast ein Jahr an. Thompson wählte seine Opfer scheinbar zufällig aus und lockte sie in ein Taxi. In sein Taxi. Er nutzte seine Position als Fahrer, um seine Opfer zu betäuben und gefangen zu halten. Sobald er seine Opfer in seine Gewalt hatte, begann Thompson mit seinen sadistischen Handlungen. Er folterte sie auf grausame Weise, bevor er sie schließlich tötete. Die Polizei fand später Beweise für Folterinstrumente und eine makabre Sammlung von Trophäen in seiner Wohnung. Ist das nicht heftig?
Ja.
Die Stadt war in Aufruhr, als immer mehr Leichen gefunden wurden, die mit Thompson in Verbindung gebracht wurden. Die Menschen waren verängstigt und misstrauisch gegenüber Taxifahrern, da ja Thompson sein Verbrechen genau in diesem Beruf begangen hatte.
Hatten wir nicht mal in Deutschland auch einen Serienmörder, der Taxifahrer war?
Das weiß ich nicht genau.
Ich erinnere mich ganz dunkel, vielleicht in der ersten Staffel, dass du mal was dazu erzählt hättest.
Das weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls, die Polizei arbeitete unermüdlich daran, den Mörder zu fassen. Sie durchsuchten unzählige Taxis und befragten hunderte von Fahrern, doch Thompson war geschickt darin, seine Spuren zu verwischen. Und es schien, als ob er immer einen Schritt voraus war. Und schließlich im Frühjahr 1974 gelang es der Polizei, eine Verbindung zwischen Thompson und einem seiner Opfer herzustellen. Eine Überwachungskamera hatte ihn dabei gefilmt, wie er eine junge Frau in sein Taxi lockte. Und dieser Beweis führte schließlich zu seiner Verhaftung. Und während des Prozesses wurde deutlich, wie grausam und sadistisch Thompson vorgegangen war. Er zeigte keinerlei Reue für seine Taten und behauptete, dass er von einem inneren Dämon betrieben worden sei. Das ist ja manchmal so bei den Serienmördern. Mhm. und Thompson wurde schließlich für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Sein Fall sorgte für Schlagzeilen und löste eine Debatte über die Todesstrafe aus. Trotz der Verurteilung wurde Thompson jedoch nie hingerichtet, da seine Strafe später in lebenslange Haft umgewandelt wurde. Und der Fall des Schlächters von Manhattan bleibt bis heute einer der bekanntesten und schockierendsten Kriminalfälle in der Geschichte von New York City. Und er erinnert uns daran, dass das Böse überall lauern kann und dass wir wachsam bleiben müssen, um unsere Gemeinschaften zu schützen. Und diese Geschichte, das ist nur eine Fiktion gewesen, weil ich habe jetzt mal ausprobiert, kennst du diese neuen Chats, diese künstlichen Intelligenz?
Ja, den Chatbot,
Genau.
ChatGPT.
Genau. Und da habe ich einfach True Crime Serienmörder eingegeben und da habe ich diese Geschichte bekommen. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt hier mal so als fiktive Geschichte, um zu sehen, was da so rauskommt. Und ich fand, die wirkte doch total echt, oder nicht?
Ja, total. Das
Deswegen habe ich
heißt,
nachher auch noch eine zweite Geschichte, die auch in New York spielt. Ich wollte es einfach mal vorstellen, was man aus diesem Chatbot eigentlich so rausholen kann. Ist
ja,
schon
faszinierend.
ganz schön krass, oder?
Ja, das ist faszinierend, die Geschichte.
Ja, oder? Wie der das so zusammengebaut hat.
Ja.
Also sehr glaubhaft.
Absolut, ja.
Ja, Tanja, dann kommen wir aber jetzt wirklich zu einer realen Geschichte von dir.
Ja, und es geht aber auch in die 70er
Ja.
und es geht um einen Serienmörder. Allerdings sind wir in Kalifornien unterwegs. Es ist der 14.05.1983 und es ist 1:10 Uhr morgens. Und die Polizei beobachtet auf der Interstate 5 im Orange County von Kalifornien einen Toyota Celica, der so in Schlangenlinien fährt. Und es kommt ihnen natürlich sofort verdächtig vor. Sie gehen davon aus, dass das eben ein Mensch ist, der unter Alkoholeinfluss Auto fährt und halten ihn selbstverständlich an. Der Fahrer steigt sofort aus und leert seine Bierflasche vor den Polizisten. Und sie sehen, dass seine Hose offen ist. Der eine Polizist macht bei ihm einen Alkoholtest, während der andere Polizist langsam zum Beifahrersitz geht, wo er einen Mann entdeckt. Der Mann sitzt auf dem Beifahrersitz mit geschlossenen Augen und ist so mit einer Jacke zugedeckt. Im Auto entdeckt der Polizist überall Bier und Tabletten. Jetzt versucht er, den Beifahrer zu wecken. Und fasst ihn so am Arm an und will ihn so schütteln und merkt, dass der Arm ganz kalt ist.
Tot.
Allerdings.
Oha.
Er zieht die Decke weg, also die Jacke, die eben als Decke genutzt wurde, und sieht, dass die Hände gefesselt sind und der Beifahrer nackt ist. Es handelt sich um Terry Lee Gambill. Er war zu dem Zeitpunkt 25 und wie sich später herausstellen sollte, wurde er erstickt. Und dieser Tag war das Ende von um die 70 Morde, die begangen wurden von Randy Kraft. Randy Kraft ist bekannt geworden als der Scorecard-Killer. Da komme ich später nochmal
Ich wollte gerade
drauf.
fragen, was ist ein
Eine
Squad?
Scorecard, das sind quasi, der hatte so einen Notizblock mit Verschlüsselung.
Ach so, okay.
Auf dieser Liste hat man 61 Einträge gefunden mit kryptischen Hinweisen zu möglichen Opfern. Aber wie gesagt, da komme ich gleich nochmal drauf. Randy Kraft wurde am 19.03.1945 geboren und hatte eigentlich eine recht ruhige Kindheit. Er war beliebt, er war intelligent und er war schwul. Das hat ihn so sein Leben lang begleitet, weil seine Familie das Ganze erstmal nicht so wirklich akzeptiert hat. Und da muss man sich auch vorstellen, in den 60er Jahren war das ja alles noch nicht so tolerant wie heute.
Ja.
Und darunter hat er schon gelitten, dass er eben nicht richtig angenommen wurde. Ich lasse relativ viel von seinem Leben aus, aber er hat relativ früh mit Party und Drogen angefangen. Er hat auch studiert und er war bei der Air Force, aber dort zum Beispiel wurde er entlassen, weil er eben offen schwul gelebt hat. Und so hat er dann langsam den Anschluss im Leben verloren. Im März 1970 wurde er dabei erwischt, wie er einen 13-Jährigen, der von zu Hause weggelaufen war, zu sich nach Hause gelockt hatte. Der hatte ihm Sex mit einer Frau versprochen, hat ihn dann unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Und der Junge konnte fliehen, als der Randy bei der Arbeit war. Und er hatte so viel Drogen und Alkohol in seinem Körper, dass sein Magen ausgepumpt werden musste. Ihm war das aber unangenehm zu erzählen, dass er vergewaltigt wurde. Und es konnte nachgewiesen werden, dass er die Drogen auch freiwillig genommen hat. Und deswegen wurde Randy freigesprochen. Und das erzähle ich, weil ich mir denke, vielleicht hätte man ihn da schon stoppen können. Weil kurz danach begann dann seine Mordserie. Seine Opfer waren in der Regel 13 bis 35 Jahre alt und er ist immer relativ ähnlich vorgegangen. Meistens hat er Wanderern angeboten, sie mit dem Auto mitzunehmen, hat ihnen dann Alkohol und Drogen verabreicht und vermutlich gewartet, bis sie bewusstlos waren. Er hat sie dann gefesselt und gequält, immer vergewaltigt und dann meistens stranguliert. Manchmal auch zu Tode geprügelt. Was er oft gemacht hat, ist, dass er die Leichen entlang der Autobahn entsorgt hat. Sehr häufig hat er die Leichen aus dem fahrenden Fahrzeug rausgeworfen.
Einfach so.
Ja. Die meisten von ihnen hatten Verbrennungen am Körper. Er hat dafür den Zigarettenanzünder aus dem Auto genutzt.
Also denn das hört sich so ein bisschen so an, denn hat er eigentlich so seine Opfer immer in seinem Auto
Genau.
gequält und also
Manchmal hat er.
ne, ja, nicht mit nach Hause genommen oder so.
Manchmal schon,
Ach so,
aber
okay.
in der Hauptsache.
Das ist ja auch ein ganz schönes Risiko, so im Auto. Da kann ja
Absolut.
immer einer mal vorbeikommen oder so, ne?
Genau.
Deswegen frage ich.
Ja. Er hat meistens die Genitalien mit dem Zigarettenanzünder verbrannt, dann die Brust, dann das Gesicht. Er hat dann häufig sehr stark auf den Kopf eingeschlagen. Und bei vielen seiner Opfern wurde im Nachhinein im Rektum Gegenstände gefunden. Das waren häufig Socken. Zum Beispiel hat er bei einem Opfer den Penis abgeschnitten, Teile des Körpers verstümmelt und zerstückelt. Es gab Bissspuren am ganzen Körper und eine Socke, die wirklich bis in den Enddarm geschoben wurde.
Krass. Da fragt man
Und
sich auch, wie hat er das denn gemacht eigentlich?
ja, also, und man geht eben davon
Und
aus,
warum?
ja, man geht eben davon aus, dass die Opfer wahrscheinlich bewusstlos waren, aber eben lebendig, während das passiert ist. Und dann möchte ich noch ganz kurz auf einen Fall von 1975 zu sprechen kommen, denn das war erneut ein Moment, wo man ihn hätte schnappen können. Und zwar hatten nämlich zwei Freunde von zwei späteren Opfern sein Fahrzeug gesehen am Tatort. Und die hatten das Auto gesehen, das war ihnen aber nicht groß aufgefallen. Und ihre beiden Freunde waren später dann vermisst und wurden tot aufgefunden. Dann haben die sich an dieses Fahrzeug erinnert. Und da sie sich das gemerkt hatten, sind sie wieder in die Gegend gefahren und haben nach diesem Auto gesucht und haben das auch gefunden und haben das Kennzeichen an die Polizei gegeben. Und die Polizei konnte aber ihm nichts nachweisen, sodass er wieder frei war.
Also er wurde dann schon vorgeladen und also er war schon bekannt irgendwie dann bei
Ja,
der
im Grunde
Polizei. Ja.
schon. Und danach war es auch eine Zeit lang ruhig. Ein paar Monate hat er keine Morde begangen, weil er da wahrscheinlich dann Angst hatte. Allerdings wurde dann am 31.12. wieder eine Leiche gefunden. Ein Mann, der an einen Baum gebunden war und der erstickt wurde, indem man ihm Laub und Erde in den Rachen gesteckt hatte. Und Randy hatte seinen Penis abgeschnitten und in sein Rektum eingeführt. Und mit dem Zigarettenanzünder aus dem Auto hatte er seine Augen verbrannt. An seinem ganzen Körper waren Schnittwunden.
Also man kann ja immer nur hoffen, dass die Opfer bewusstlos
In
waren.
dem Fall
Nicht nur in
konnte,
dem Fall, ich fand in den
ja,
anderen auch schon.
das stimmt. Und in
Ja.
dem Fall konnte der Rechtsmediziner feststellen, dass bei all dem das Opfer zu 100% noch am Leben war.
Oha.
Ja.
Also alles mitbekommen.
Vermutlich alles mitbekommen, ja. Während der gesamten Zeit, oder fast während der gesamten Zeit, war er in einer Beziehung. Man hat später auch vermutet, dass er die Morde nicht alleine begangen haben kann, weil er beispielsweise auch teilweise Leichen bewegt hat, die bis zu 90 Kilo gewogen haben und auch während der Fahrt jemanden mit 80 Kilo aus dem Auto zu schmeißen, ist ja nicht so einfach. Und deswegen ist man davon ausgegangen, dass er gegebenenfalls jemanden hatte, der ihm geholfen hat. Aber beispielsweise sein langjähriger Partner hat quasi die Aussage verweigert, wenn du so möchtest. In seiner Wohnung wurden etliche Fotos von den Opfern gefunden, Blutspuren, Kleidung der Opfer, also etliche Beweise.
In der Wohnung, das heißt also, er muss ja sein Partner das auch gewusst haben, ne? Mehr oder weniger.
Würde ich persönlich
Ja.
eben auch sagen. Und was die Polizei eben auch noch stutzig gemacht hat, ist, dass an dem einen Tatort auch Samenspuren gefunden wurden, die nicht Randy gehören. Und sie fragen sich bis heute, wo wurden die Fotos entwickelt? Weil der hat die nicht irgendwo abgegeben. Ne? Das waren ja auch sehr explizite Bilder. Und deshalb vermuten sie eben, dass jemand die für ihn vielleicht entwickelt hat, der eben ihm geholfen hat. Sein Lebenspartner ist dann, bevor er verhört werden konnte, an AIDS verstorben. Der hätte vielleicht ja dann doch noch mal was erzählt. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass er bekannt geworden ist als der Scorecard-Mörder. Und diese Liste hatte er im Auto an dem Tag, wo er geschnappt wurde, mit dabei. Auf dieser Liste finden sich 61 Notizen. Man geht aber, wie gesagt, davon aus, dass es 65 bis 67 Morde sind. Denn man weiß auch von Morden, die er begangen hat, die nicht auf dieser Scorecard stehen. Und er hat da immer das ganz selten mit dem Namen notiert, wen er getötet hat. Beispielsweise hat er einmal eine Notiz, da steht einfach nur Blut Portland. Und die Polizei hat dann Rückschlüsse gezogen und wusste, welcher Fall das war, weil sie eine Leiche in Portland gefunden haben, wo extrem viel Blut war. Eine andere Notiz auf der Scorecard ist Hund. Das fand ich besonders bedrückend. Das ist ein 14-Jähriger, den er getötet hat. Und der war zum Zeitpunkt, als er ihn angesprochen hat, im Park und hat seinen Hund gesucht. Und dann hat der Randy eben angeboten, bei der Suche zu helfen, hat ihn dann entführt und eben getötet. Und der ist eben als Hund aufgelistet. Und bis heute konnte die Polizei nicht alle Scorecard-Notizen bestimmten Opfern zuordnen. 16 Morde wurden ihm nachgewiesen. Deswegen wurde er eben auch verurteilt und sitzt bis heute, seit 1989, im Todestrakt. Und bis heute leugnet er, irgendwas mit diesen Morden zu tun zu haben.
Ja, manche Täter glauben es auch nicht, dass sie es gemacht haben. Die sind so davon überzeugt dann wieder. Und er wartet immer noch auf die Hinrichtung. Ist auch Haftrecht, ne? Das ist auch richtig Nerventerror, ne? Ja. Krasse Geschichte, Tanja. Und ich komme jetzt zu meinem realen Täter, muss ich ja sagen. Der sagt dir vielleicht auch was. Richard Francis Cottingham.
Nee, spontan sagt er mir nichts.
Der wurde am 25. November 1946 in New York City geboren. Er galt als einer der übelsten Serienmörder New Yorks.
Auch ein Serienmörder, also.
Genau. Und ich finde auch, der hat so, diese Geschichte so ein bisschen zu meiner fiktiven Geschichte auch so ein bisschen was, hat ein bisschen Wiedererkennungswert. Und zwar, er wurde in der Bronx geboren und bekam später noch zwei weitere Geschwister. Und die Familie zog mehrmals um und letztendlich blieb sie länger sesshaft in Rivervale, das ist ein Ort in New Jersey. Und hier schloss Richard mit einem Highschool-Abschluss 1964 die Schule ab. Und sonst ist in seinem Leben eigentlich nichts weiter Spannendes passiert. Er arbeitete 2 Jahre bei seinem Vater in der Firma und belegte nebenbei Computerkurse. Und somit wurde er aufgrund seiner Fachkenntnisse bei einer Krankenkasse als Informatiker tätig. Und in dieser Firma kam er aufgrund seiner charmanten Art bei allen gut an. Und vor allen Dingen bei den weiblichen Kolleginnen. Was endlich auch zu einer Partnerschaft mit der Kollegin Janet führte. Und 2 Jahre später, also 1970, heiratete er sie sogar. Die Ehe bescherte 3 Kinder. Allerdings interessierte sich Richard nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Und somit lebte er sein sexuelles Verlangen nach dem männlichen Geschlecht heimlich aus. Und zwar ging er regelmäßig in schwulen Bars und im Anschluss mit zu ihnen nach Hause. Unterschiedliche Nachbarn und Freunde haben Richard öfters in Begleitung mit Männern gesehen und somit blieb dies Janet nicht vorenthalten und es folgte prompt die Scheidung 1979. Aber wenn sie wüsste, mit wem sie da verheiratet war, sein erstes Opfer war Nancy. Die ermordete er bereits 1968, also im Prinzip zu dem Zeitpunkt, als er Janet gerade kennengelernt hatte. Die damals 29-jährige verheiratete Mutter von zwei Kindern wurde erwürgt. Er überwältigte sie in ihrem Auto, würgte sie zu Tode, zog sie aus, verging sich an ihr und ließ sie so im Auto zurück. Und das Krasse, er muss sie schon mindestens 2 Tage in seiner Gewalt gehabt haben, denn da galt sie schon als vermisst. Heftig, oder?
Ja.
Und 1979, also ein ganzer Sprung weiter, fanden Feuerwehrmänner in einem Hotel 2 Leichen. Die Köpfe der Opfer sowie die Hände fehlten. Und das konnte man bei den verbrannten Leichen noch feststellen. Aber was ich euch sagen kann, die fehlenden Körperteile wurden nie gefunden. Eine Tote war eine Sexarbeiterin aus Kuwait. Das konnte man aufgrund von den Ausweisdokumenten identifizieren. Sie war 22 Jahre alt. Und die andere Tote blieb unbekannt. Aber die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine weitere Sexarbeiterin gehandelt hat, die 79 am Times Square verschwand. Und nur 5 Monate später, im Mai 1980, wurde eine weitere Frauenleiche gefunden, auch wieder in einem Hotel. Und das Krasse, in dem gleichen Hotel wurde bereits vor geraumer Zeit ein ähnlicher Mord begangen.
Aber da haben wir ja wieder mal den Fall, den wir häufig bei Serienmördern haben, dass die in der Zeit, wo sie verheiratet sind oder eine Familie aufbauen, nicht morden.
Ja, die haben immer so ein Doppelleben, ne? Aber so ein ganz extremes. Jedenfalls waren bei dem Opfer die Hände auf dem Rücken wehrlos zusammengebunden, ihr Körper war voller Bisswunden und bei der späteren Autopsie wurde festgestellt, dass sie aufgrund eines befestigten Klebebands am Mund und über der Nase qualvoll erstickt. Und die Bisswunden, die waren so heftig bei ihr, dass eine Brustwarze richtig runterklaffte.
Oh
Also er hat da
Gott.
richtig derbe reingebissen. Und der vorherige Mord, der wurde an einer 26-jährigen Radiologin begangen. Sie wurde auf brutalster Weise zusammengeschlagen und starb aufgrund dieser Tat. Und es gab allerdings keine eindeutigen Beweise dafür, dass beide vom selben Täter ermordet wurden. Aber schon komisch, dass dort zwei, beziehungsweise hier kommt jetzt noch ein drittes Opfer in diesem Hotel in kürzester Zeit dazu. Und das wurde erstochen aufgefunden. Und das Einzige, was vielleicht zweifeln lässt, dass die Opfer unterschiedlich starben, ist daran, dass die halt alle unterschiedlich ermordet worden sind. Da konnte man irgendwie keine Parallelen richtig feststellen.
Ja.
Aber man geht davon aus, zu dem Zeitpunkt schon, da gab es ja noch nicht DNA, dass es ein und derselbe Täter war. Und wir sind immer noch im Mai 1980. Richard war wieder auf der Suche nach einem Opfer und lud sich die 18-jährige Sexarbeiterin Lucy in ihr Auto. Auch mit ihr fuhr er in das besagte Hotel. Er begann mit Massagen und Fesselspielen an ihr. Als er sie fixiert hatte, zog er ein Messer und sagte zu ihr: „Du bist eine Hure und musst bestraft werden, wie die anderen." Und das Beste, was sie machen konnte, war laut zu schreien, denn Richard war nachlässig geworden und hat ihr nicht den Mund verklebt. Und die sensibilisierten Mitarbeiter des Hotels riefen direkt die Polizei und bei seiner Flucht lief er den Beamten direkt in die Arme. Und verschiedene Halsbänder, Waffen, Pipapo wurde bei ihm sichergestellt.
Das ist aber ja auch echt risikoreich gewesen, dass er immer ins selbe Hotel gegangen ist.
Überwiegend.
Ja.
Also das sind ja die Toten, die jetzt bekannt sind.
Ja.
Und auch bei ihm zu Hause wurden Dutzende Trophäen seiner Opfer gefunden. Somit gestaltete sich die Zuordnung der Taten auch recht einfach. Tatsächlich wurde er zu 173 Jahren Haft und später für weitere nachweisbare Morde zu 197 Jahren Haft. Einige sprechen sogar von 300 Jahren Haft verurteilt. Aber ich glaube, egal wie viele Jahre es letztendlich sind, er ist jetzt 76 Jahre, sitzt in New Jersey im Knast und wird da auch nicht mehr lebend rauskommen. Es sei denn, er stirbt in einem Krankenhaus, denn bereits 2022 wurde er an seinem Krankenbett für den Mord aus dem Jahr 1968, das, was ich zuerst erzählt hatte, angeklagt. Denn da wurde nachweislich nochmal die DNA sichergestellt. Da er sich seine Opfer rund um den Times Square suchte, bekam er auch den Beinamen der Times Square Killer. Sagt der dir vielleicht was?
Nee, habe ich
Oder
auch nicht
der
gehört.
Torso-Killer.
Ja,
Daran
Torso-Killer sagt mir was.
darunter ist er auch bekannt, aber Torso-Killer gab es verschiedene. Unter anderem auch in New York, weil er hat auch teilweise seine Opfer so weit zerstückelt, dass da wirklich nur noch der Torso überblieb.
Okay.
Und da gibt es auch übrigens eine kleine Miniserie zu, und der heißt Der Times Square Killer. Und früher war der Times Square auch eher so wie hier bei uns in Hamburg die Reeperbahn, also ein Rotlichtviertel mit vielen Sexshops und entsprechenden Einrichtungen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie man den
Nee,
so heute so kennt.
ja.
Aber die Frage bleibt aber, was trieb diesen verheirateten, dreifachen Familienvater zum Töten? Cottingham beschrieb seine Motive Jahrzehnte später als ein Spiel und als hauptsächlich psychologisch. Und die Frauen mussten genau das machen, was ich wollte. Man ist fast wie ein Gott. Du hast die totale Kontrolle über das Schicksal eines anderen Menschen. Das war seine Aussage dazu. Und jedenfalls geht die Polizei davon aus, dass er weit mehr Frauen getötet hat, als er angegeben bzw. verurteilt wurde. Also sprechen Kriminologen von 100 bis 200
Oh.
Opfern. Ja, Tanja, er sitzt immer noch im Gefängnis. Und was ich auch echt heftig fand, diese Janet, als es bekannt wurde, dass er halt dieser Täter ist, hat sie die Scheidung zurückgezogen.
Echt?
Ja.
Hat sie mal was dazu gesagt?
Nee,
Warum?
hat sie nicht.
Das ist ja
Also
krass.
jedenfalls ist da nichts bekannt drüber.
Ja. Und er hat dann ja auch nicht so 100 bis 200 Morde zugegeben,
Nein.
wenn ich das richtig verstehe.
Hat er nicht.
Das heißt erneut viele Fälle, die einfach offen bleiben.
Ja, und ich muss dir sagen, wenn man das jetzt zusammenrechnet, hatten wir wirklich viele Opfer heute in
Ja.
unserer Folge.
Und sehr viel Grausamkeiten leider.
Ja. Ja, Tanja, davon erholen wir uns jetzt und wir hoffen, ihr seid wieder dabei, wenn es in 2 Wochen heißt Crime of Your Life.